Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Es gibt verschiedene Rechte, Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und so. Das würde bedeuten, wenn man diese Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof mal nimmt, würde bedeuten, dass die tätowierte Person nichts mit ihrem Tattoo machen darf. Es also nicht öffentlich zeigen dürfte, sich nicht damit fotografieren, Fotos davon ins Internet stellen dürfte und so. Das kann nicht sein.
So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury Run. Fury One. Es ist das erste Mal, dass ich mich verhaspelt habe während des Intros. Scheiße, egal. Ihr wisst das. Wir haben genug Folgen draußen, so. Ich darf mich hier auch verhaspeln und ihr wisst trotzdem, wer gemeint ist. Ich interviewe ja normalerweise Künstlerinnen und Künstler aus der Tattoo-Welt, ab und zu auch mal Leute, die halt in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben. Und heute habe ich einen Gast, auf den habe ich mich sehr gefreut, denn zusammen mit dem Lars Rieck, a.k.a. Fachanwalt von Instagram, kennt ihr vielleicht, ist vielleicht schon mal in der einen oder anderen Kommentarspalte aufgetaucht oder so. Möchten wir heute mal so ein bisschen auf ein paar rechtliche Tattoo-Aspekte eingehen. Und deswegen sage ich, moin Lars, was geht? Alles gut?
Moin aus Hamburg. Hallo, Lars Rieck hier.
Lars Rieck spricht. Bist du, ich habe gerade erst festgestellt, dass du aus Hamburg bist. Ich finde, Hamburg ist mit Abstand eine der schönsten Städte in ganz Deutschland.
Schmeichler. Ja, vielen Dank, finde ich auch.
Bist du Hamburger Jung?
Ja, ich bin geboren und aufgewachsen in Hamburg, habe in Hamburg studiert, bin dann mal für 2 Jahre nach Flensburg gegangen zum Referendariat und nach Rheinland-Pfalz für eine kurze Zusatzausbildung, aber ansonsten ja, gerne wieder nach Hamburg zurückgekommen, hier auch meine Liebe gefunden und hier wohnhaft.
Ah, das ist auch so eine Geschichte. Hamburg habe ich mir auch überlegt. Ich habe damals, war ich glaube ich 2 oder 3 Jahre in Jena, so, dann ist mein Privatleben alles, gab es ein paar Veränderungen, sagen wir so, und ich wusste nicht so richtig, wohin. Und es war auch zur Debatte, dass ich nach Hamburg ziehe, weil Hamburg, wie gesagt, Hamburg und ich, das ist eine große Liebe auf jeden Fall.
Deswegen. Ja, das freut mich zu hören. Also wenn du das nächste Mal hier bist, sag Bescheid.
Sehr gerne. Ich teile die Menschen in Deutschland immer in 2 Lager ein. So Leute, die pro Berlin sind und die anderen, die pro Hamburg sind. Ich habe wenig Leute bis jetzt kennengelernt, die beides mögen.
Also Berlin finde ich mega interessant. Ich bin so ein History-Geschichtsfreak irgendwie und gucke mir die ganzen historischen Orte total gerne an und so. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich wieder zurück bin. Es ist halt stressig, ne?
Da zu sein. Ja, das glaube ich. Und du bist ja in deiner Professur, möchte ich es nennen, bist du ja Anwalt, ne?
Genau. Selbstständiger Rechtsanwalt, eigene Kanzlei in Hamburg mit noch 5 anderen Kolleginnen und Kollegen.
Oh, krass. Wie lange macht man das Studium, das Staatsexamen?
Nicht alle so lange wie ich. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich habe nebenbei halt auch noch so ein bisschen gearbeitet, war auch so der Erste aus der ganzen Familie, der überhaupt Abitur und studiert hat und so. Also war nicht so richtig in die Wiege gelegt, auch überhaupt selbstständig zu sein und so. Studium hat bei mir insgesamt 7 Jahre gedauert. Kann man aber auch schneller machen, so in 4 Jahren soll es theoretisch möglich sein.
Oh, krass.
Das ist aber mega Stress. Also ich sage mal, Jura hat nicht so wahnsinnig viel mit Talent zu tun, sondern eher so mit Fleiß, ja, und Schemata sich einbimsen und runterrattern können und so. Das hat mir auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil ich dachte, diese Fälle, das ist alles so ausgedacht irgendwie, das passiert doch im wahren Leben niemals. Im Referendariat, das ist ja so die praktische Ausbildung, die sich daran anschließt, nochmal 2 Jahre ungefähr, da ging es viel besser, weil da waren es halt echte Fälle, ne? Da sitzt du ja neben dem Richter oder bist selber als eine Art Staatsanwalt tätig oder sowas. Und da hast du echte Fälle und das da waren auch meine Noten dann beim zweiten Examen viel besser, weil das war halt das wahre Leben, da konnte ich mir mit anfangen.
Ja, das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die fehlt einem oft, ne, der Praxisbezug. Das sehe ich zum Beispiel ganz oft bei Leuten, die mit mir zusammen Abi gemacht haben und dann studieren. Der eine ist Maschinenbaustudent, hat es abgeschlossen und meiner ist dann von Hilti damals übernommen worden, hat gesagt, ja, ich mache bei denen jetzt praktisch direkt nochmal eine Ausbildung, weil das alles, was ich im Studium gelernt habe, kann ich nicht gebrauchen dafür. Ist natürlich bei euch wahrscheinlich
anders. Bei Juristen noch schwieriger eigentlich, weil die gesamte Ausbildung ist ja mehr so eine Art Studium Generale, zumindest was Jura angeht. Also du lernst irgendwie alles so ein bisschen kennen und du musst im ersten Examen an der Uni alles wissen. Also quasi, ja, es kann alles drankommen aus allen Rechtsgebieten mehr oder weniger. In der Praxis dann im Referendariat wirst du aber eigentlich hauptsächlich auf den Richter- oder Staatsanwaltsberuf vorbereitet. Du hast zwar auch mal Kontakt zu Anwälten und du arbeitest auch beim Anwalt, aber so richtig ist die staatliche Ausbildung da nicht drauf ausgerichtet. Das ist, wenn du Glück hast, hast du eine gute Anwaltsarbeitsgemeinschaft, wo du dann auch mal sowas hörst wie, also Fälle lösen können wir jetzt ja alle, aber ihr wollt davon leben. Ihr müsst irgendwie auch euer Geld reinbekommen. Ne? Dem Richter ist das egal, der kriegt ja seine festen Bezüge. Aber als Anwalt musst du eben nicht nur Fälle lösen, sondern auch wirtschaftlich denken. Und das wird dir in der Ausbildung quasi überhaupt nicht beigebracht. Könnt ihr mir vorstellen, dass es bei euch aber auch ähnlich ist. Ne? Das muss man ja auch lernen. Ja.
Dass
ich als Shop-Guy tätig war oder sowas, kriegt man vielleicht auch nicht alles mit. Ne?
Ja, und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die, finde ich, ist halt auch wichtig, weswegen ich auch eine vernünftige Tätowiererausbildung wichtig finde, weil du halt eben nicht nur das Handwerk an sich lernst, sondern du lernst ja auch das Geschäft. Wie holt man sich Kunden rein? Wie läuft das halt überhaupt? Und so weiter und so fort. Und die meisten, die ich kenne, die legen da nicht so viel Wert drauf. Da geht's halt wirklich rein ums Tätowieren. Und wenn ich jetzt mal böse bin, sage ich mal so 70-80% der Leute haben überhaupt gar keine Ahnung, was die da machen, business-technisch so, und interessieren sich auch nicht dafür, ne? Aber es ist eigentlich schade, weil man hat schon, also es bringt einem schon sehr viele Vorteile, das halt auch zu wissen, und es macht dann halt noch mehr Spaß. Es nimmt die Angst, wenn du halt strukturiert arbeiten kannst. Und ja, ich meine, mein Azubi hat jetzt zum ersten Jahr das erste Sommerloch mitgekriegt. Und das ist dann natürlich, sind dann auch so Sachen, wo man halt feststellt, okay, es ist nicht konstant immer gleich viel Nachfrage, es gibt auch mal harte Zeiten und das lernt man dann da.
Ja, das ist bei uns ja auch so, dass du im Sommer, Sommerferien und so ein Loch hast und das wirkt sich dann natürlich ein, zwei Monate später in der Kasse aus. Aber gerade so dieses wirtschaftliche oder das Fehlen wirtschaftlichen Denkens, das erlebe ich häufig. Ich habe ja viel mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Ich bin ja Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und da fehlt das ganz häufig, ne? Dass die Leute in ihrer Kunst irgendwie drin sind und da absolute Experten sind, aber sich überhaupt keine Gedanken machen, wie man das irgendwie wirtschaftlich verwerten könnte. Und da fehlt es bei uns halt dann in der Ausbildung auch häufig. Und das muss man sich dann tatsächlich erst in der Praxis drauf schaffen. Gerade wenn man selbstständig ist, dieses schlechte Schlafen, so kann ich nächsten Monat überhaupt die Miete bezahlen für meinen Shop und so weiter. Da muss man erstmal mit klarkommen. Das wird schon, das kommt schon, aber ich muss eben auch immer ständig dran arbeiten.
Ja, das ist halt eben richtig, ne? Das setzt du nicht einmal auf, sondern das ist halt ein durchgehender Kampf. Manchmal nervt's auch ein bisschen so. Das Ding ist halt auch, ich würde jetzt mal behaupten, dass ihr hochpreisiger seid und besser verdient wahrscheinlich als der durchschnittliche Tätowierer.
Aber wir können halt auch nicht alles von unserer Tätigkeit immer abrechnen, ne? Also musst dich ja auch, gut, macht den natürlich auch, man muss sich fortbilden und so weiter. Man hat Personal, da haben wir vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr als ihr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ich allein sehe, was wir an Miete bezahlen hier so in der Hamburger Innenstadt, da kommen mir immer die Tränen. Ich kann eben nicht jede Minute meiner Tätigkeit 5 Tage die Woche oder irgendwas voll abrechnen. Das muss halt alles in so einer Mischkalkulation drin sein. Aber klar, es brauche ich natürlich auch, wenn ihr Leerlauf habt, verdient ihr kein Geld.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Wie hast denn du dich dann eigentlich, wie bist du dann zum Medien- und Urheberrecht gekommen? Also eigentlich ja genial in der heutigen Zeit. Ich glaube, wenn ich Anwalt wäre, fände ich Strafrecht am witzigsten. Aber wie kam es dazu? Also du bist dann losgezogen, hast dann deine Praktika gemacht und bist dann zufällig da gelandet oder war es gewollt?
Ja, also teils. Ich wusste nicht, dass ich Anwalt werden will oder sowas. Ne? Wie gesagt, ich komme aus keiner Akademikerfamilie oder sowas. Es war mir also nicht gerade in die Wiege gelegt. Es war mehr so, dass ich, also Jura, allein schon wegen eines stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinns, erstmal studiert habe. Selbst Lehrer zu mir gesagt haben, ja, studier doch erstmal Jura, dann kannst du ja immer noch gucken, was du machen willst. So, genau, erstmal 7 Jahre investieren. Plus dann noch 2 Jahre Referendariat. Nee, aber im Studium hatte ich schon mal eine Vorlesung Urheberrecht. Ich habe mich schon damals auch für Nebenfächer interessiert. Nebenfach heißt, was nicht unbedingt zwingend so mega wichtig ist fürs Examen. Hm. Aber da habe ich Urheberrecht halt belegt. Und ich hatte zum Beispiel auch in meinem Semester die beiden Jungs von Tokotronic, also Dirk und Jan, also den, ne? Den Bassisten und den Sänger, die waren mit mir in einem Semester, waren damals schon genauso drauf wie heute, sind auch genauso rumgelaufen und so, haben das Ganze, glaube ich, auch nicht komplett durchgezogen, aber die haben sich halt damals auch für Urheberrecht interessiert und waren mit mir zusammen im Kurs bei einem bekannten Hamburger Urheberrechtler. Und der war so unterhaltsam, das war so mega interessant. Und ja, für Medien und so habe ich mich schon immer interessiert. Deswegen dachte ich, tolles Thema, aber ich wusste eigentlich immer, nee, Anwalt will ich auf gar keinen Fall werden und selbstständig auch nicht, weil, wie gesagt, war mir eben nicht so richtig in die Wiege gelegt, da ist man als Angestelltenkind auch ein bisschen vorsichtig. Allerdings im Referendariat, ja, in der Praxis, als ich dann bei einer Flensburger Anwaltskanzlei zum Beispiel war, war das mega interessant. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, das mit dem Anwalt und dem Selbstständigsein, das kann ja doch irgendwie funktionieren. Ich habe das ja dann auch in der Praxis gesehen. Ja, und als ich dann fertig war, habe ich mich bei mir in Hamburg bei einer örtlichen Kanzlei in meinem Hamburger Vorort Bergedorf beworben und bin da auch gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Die hatten auch gerade ein Büro frei und suchten noch jemanden Jüngeren zum Einstieg. Mhm. Da kriegt man natürlich dann erstmal so die Fälle, die andere nicht haben wollen. Ne? Das war halt mehr so eine
Vorortkanzlei
im Arbeitsrecht und Verkehrsrecht und Familienrecht, Scheidungen und so. Da passte ich dann, ja, eben, ich habe halt den Rest gemacht. Und eines Tages kam ein Mandant durch die Tür und hatte erst, wie du sagtest, Strafrecht, ganz interessant, Probleme mit Führerschein und so weiter. Und dann, als ich ihm da einigermaßen gut weiterhelfen konnte, erzählte er, dass er außerdem noch ein internationales Versandunternehmen hat. Und da hatte er so ganz viele Fälle mit Wettbewerbsrecht und ein bisschen Markenrecht. Und dann haben irgendwelche Leute seine Produktfotos geklaut. Und da habe ich dann plötzlich ganz viel von solchen Sachen gehabt und dann ging ja auch noch diese ganze File-Sharing-Geschichte los. Wir haben ja hunderttausende von deutschen Familien Probleme plötzlich gekriegt, weil nicht wie ich damals auf dem Schulhof irgendwelche Disketten getauscht, sondern jetzt war das ja leider feststellbar. Ne?
Ich hätte dich auf jeden Fall jetzt auch jünger geschätzt. Wie alt bist du?
Verdammt alt, ich bin 52.
Wirklich?
Ja.
Okay, krass. Ich hätte dich auf so Ende 30, Anfang 40 geschätzt.
Ja, danke. Ich nehme das mal als Kompliment.
Na, selbstverständlich, auf jeden Fall. Weil das ist nämlich so, ich kenne die Zeit natürlich auch. Ich war nie selber betroffen, obwohl ich selber, jetzt ist es ja verjährt, natürlich mich genau wie alle anderen auch schuldig gemacht habe damit. Aber man hat immer nur so über eine Ecke gehört, dass irgendjemand erwischt wurde, weil er versehentlich nicht ausgeschaltet hat, dass er selber auch die Sachen zur Verfügung stellt.
Ja, das gehört ja auch zum Businessmodell dieser Tauschbörsen, dass du halt anbieten musst, um gute Download-Raten zu haben oder gute Sachen zu kriegen und gleichzeitig immer broadcastest, und das konnten die halt mitloggen. Die haben ja Heerscharen von Studis irgendwie engagiert, die ganzen Tag nur in diesen Online-Börsen waren und nur IP-Adressen gelockt haben. Und damit sind so viele Millionen verdient worden. Die haben ja sogar geworben auf Messen, turn piracy into profit. Ja? Also Kolleginnen und Kollegen von mir haben so geworben.
Ne? Naja, gut. Am Ende, das Problem ist ja, und da werden wir ja jetzt gleich auch noch zukommen, es ist halt, ich verstehe das, auf jeden Fall, es ist halt nun mal geistiges Eigentum, und das ist aber für viele Leute nicht so greifbar. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht in dem Beruf, sage ich mal, drin, dass man da eine gewisse Empathie auch für macht. Dass ich finde, dass das komplett übertrieben war, was sie dann letztendlich gemacht haben, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber dass es natürlich irgendwo geahndet werden muss und dass man nicht halt sagen muss, irgendwie hier, keine Ahnung, wir geben hier Tonnen von Euros aus, um das alles zu produzieren und investieren unsere Lebenszeit und ihr kriegt das dann for free, das sehen wir dann auch nicht ein, ne?
Ja, wir haben auch so sich überschneidende Bereiche irgendwie. Zum einen, du findest alles Mögliche im Internet und kannst mit Rechtsklick, Maus, Copy and Paste alles sehr schnell und meistens verlustfrei kopieren. Wir mussten damals ja noch mit Doppelkassettendeck und so weiter. Sorry, Opa erzählt vom Krieg. Also das haben wir zum einen, diese Möglichkeiten. Jeder kann alles kopieren, verlustfrei. Jeder kann Sender und Empfänger sein, weltweit. Das haben wir zum einen. Und zum anderen, wie du schon sagtest, es muss ja irgendwie schützbar sein. Sonst macht niemand mehr sowas. Deswegen wurde das Urheberrecht ja mehr oder weniger auch eingeführt damals, damit Künstlerinnen und Künstler irgendwie davon leben können, weil sonst macht keiner Kunst, weil er sich um seinen Lebensunterhalt kümmern muss, ne? Der Hofnarr beim König muss ja auch irgendwie essen und so, und dann kann er keine Späße machen. Ja, sorry, stimmt. Ich will jetzt keine Urheber mit Hofnarren vergleichen.
Das, nee, aber ist ja so, das ist ja nicht auch so, nee,
nichts. Sagen wir mal den Barden oder sowas, ne? Der muss ja irgendwo von leben, und dann ist es eben der König, der ihm was dafür bezahlt, dass er immer neue Musik schreibt oder sowas. Ja. Deswegen haben wir das Urheberrecht. Der Künstler, die Künstlerin, die müssen davon leben können, sonst macht keiner Kunst, weil er irgendwie Ackerbau und Viehzucht betreiben muss. Und das ist mein Job, ne? Den Leuten dabei zu helfen, ihre Ansprüche irgendwie durchzusetzen und ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Und wann hattest du so den ersten Touchpoint mit dem Thema Tätowieren?
Ich habe mich, ab Volljährigkeit ungefähr, als es erlaubt war, für Tätowieren interessiert, aber das war damals, wir reden jetzt ja mehr so von Anfang der 90er und so, da war das ja noch so ein bisschen anrüchig. Ich sag mal Lombroso und Co., ne? Die Nachwirkungen irgendwie, das machen ja nur irgendwie so Rocker und Punks und.
War ja auch so.
Ja, genau. Aber ab so Mitte der 90er war es ja dann doch, wurde es langsam wieder zum Massenphänomen, und so bekannte Musiker und so ließen sich tätowieren, und dann gab es allgemein so nicht mehr dieses anrüchige Feeling, sondern hey, das ist was Tolles, Neues. Mhm. Und das habe ich natürlich auch ausprobiert und habe mich dann Mitte der 90er das erste Mal tätowieren lassen. Hat allerdings eine Weile gedauert, weil ich es ja für immer und so, ich dann so ein Motiv gefunden hatte. Ja. Und dann ging es irgendwie los. Aber jetzt nicht irgendwie ständig. Das war dann so ein bisschen Winterschlaf irgendwie. Und dann habe ich es irgendwann mit meinem Beruf verbunden, als mich mal ein befreundeter Tätowierer fragte, du, wie ist denn das eigentlich? Wenn jetzt jemand mit hier, keine Ahnung, Mercedes-Stern, Nike Swoosh oder Mickey Mouse kommt, darf ich das überhaupt oder kann ich da irgendwie Ärger für kriegen? Und dann habe ich gemerkt, es gibt da nichts wirklich zu. Also in Jura bist du gewohnt, dass jeder schon über alles geschrieben hat, mehr oder weniger. Das ist zu allen möglichen, ne? Man sagt ja, 3 Juristen, 4 Meinungen. Zu allem gibt es Fachaufsätze und Bücher und Kommentare und Urteile, und kannst du die Leute tot mitschmeißen. Aber in dem Bereich nicht. Und das ist so mega selten, dass du so eine Lücke findest.
Ja.
Denn im Grunde, ne, es ist eine Kunstform wie Illustration oder sowas. Da müsste es doch was geben, aber es ist halt dann auch wieder ein bisschen eigen, weil du nicht alles von Malerei, Illustration übertragen kannst, weil wir malen ja nicht auf eine Wand oder eine Leinwand irgendwie so ein Objekt, sondern wir malen auf einen anderen Menschen mit eigenen Rechten und so. Und da habe ich erst gesehen, Mensch, da steckt ja noch viel dahinter. Das hat aber anscheinend noch niemand so wirklich gesehen, aus der zumindest deutschen Juristen-Community. Es gab einen einzigen Fachaufsatz aus einer Zeitschrift von 98, wenn ich mich recht entsinne. Und da gab es so 2, 3 Urteile, und das war's. Und da habe ich gedacht, alles klar, da muss ich mal ein bisschen mich reinhängen, habe ein bisschen recherchiert und mir ein paar Gedanken gemacht und dann mal so ein bisschen was zusammengefasst dazu und eine eigene Seite dafür gemacht, wo ich eben dann auch so Sachen aufgeschrieben habe, ein paar Urteile, die es gibt, gesammelt habe und überhaupt so eine Art Sammelpunkt für solche Urteile gebildet habe dann.
War das deine Instagram-Seite oder hast du wirklich noch eine andere Seite, die praktisch als Blog
funktioniert? Die Website heißt tatturecht.de. Tattoo-recht.de.
Okay, ja.
Und ich weiß, die könnte aktueller sein und so, das ist immer so ein bisschen ein Problem mit der Zeit, aber was mir gleichzeitig auffiel, ist, dass, ich meine, wir sind in Deutschland, aber dass es für Tätowieren sehr wenige gesetzliche Regelungen gibt.
Ist krass, ne?
Ja, und keiner, dass es kein Ausbildungs- und Meisterberuf ist oder so in Deutschland, das ist so, das hat mich auch so ein bisschen geflasht, dass ich dachte, wow, kann ja wohl nicht angehen, hier ist doch alles geregelt und die Norm hier und da und so. Jo. Und dann die wenigen Normen, die es gibt, habe ich dann da eben auch mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen und eben auch so Urteile, um so ein bisschen Orientierung zu geben und teilweise auch versucht, dann Sachen zu übersetzen, weil es ja auch viele Leute gibt, die von außen kommen. Und ja, Deutsch ist ja auch schon ein bisschen schwierig und da noch Rechtsdeutsch und so weiter, das Ganze zu verstehen.
Ja, das man sieht auch, wir haben uns ja dann letztens ausgetauscht, bei mir tatsächlich auch dann in den Kommentaren, so entstand dann auch die Idee zu dem Podcast hier, als ich das Video halt über Urheberrecht an sich gemacht habe, und ich habe dann da auch gerne nochmal auf dich verwiesen. Aber wie würdest du jetzt generell bewerten, so in unserer Branche, wie ist da das Verständnis eben, wie wird mit dem Thema Urheberrecht umgegangen?
Ja, auch da schlagen wieder 2 Herzen in meiner Brust. Also zum einen höre ich und erlebe ich ja auch, dass man sich natürlich immer inspirieren lässt. Wir stehen alle auf den Schultern unserer Mütter und Väter, ne? Und, und alles, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, läuft ja dann in deine eigene schöpferische Tätigkeit ein. Sonst hättest du ja keine Vorstellung.
Ja.
Und da muss man abgrenzen zu stumpfem Kopieren. Ne? Copycats, da habe ich kein Pardon. Und ich kann auch verstehen, ich habe Fälle, wo Leute irgendwelche Wannadoos anbieten. Und dann sehen sie dieses Motiv kurze Zeit später auf Instagram, weil es jemand anders gestochen hat.
Ja. Ja?
Und dann kann ich mir vorstellen, wenn die Leute ausrasten, wenn das dann auch noch mehrfach passiert oder sowas. Und zwar 1:1, ne? Ja. Außer vielleicht dann noch das Wasserzeichen entfernt oder so. Oder die Urheberangabe sozusagen.
Ich habe da schon Sachen gesehen. Ich habe in London, da wurde ich irgendwann mal auf einem Tattoo-Foto von mir markiert. Ich habe so eine Silhouette von so einer Frau mit so einem Schleier gemacht und im Hintergrund war halt ein Totenkopf zu sehen, so, ne? Mhm. Und das Bild ist ganz gut abgegangen und habe ich dann irgendwann, ich habe immer mit Wasserzeichen früher gearbeitet und die haben das dann so ausgeschnitten, dass halt war nicht hier generatives Füllen, KI und so, sondern das war halt noch okay, wir croppen das einfach weg und haben dann da einen Text drunter geschrieben, was ihr Tätowierer heute für geiles Zeug gemacht hat. Und ich denke mir nur so, cool. Ich meine, anderes Land hat man dann wahrscheinlich auch keine Handhabe, aber das ärgert einen dann schon in dem Sinne. Kommt das häufig vor, sage ich mal mittlerweile, dass sich das so entwickelt hat, dass man da aufpassen muss? Oder ist das nach wie vor so, ja, okay, man kriegt vielleicht einen Shitstorm auf Instagram, aber damit ist dann auch gut?
Also ich erlebe, dass auch so das Bewusstsein bei Tattoo-Artists dafür steigt, dass wenn sie wirklich gut sind und kreativ sind und tolle Sachen machen, dass sie das auch verteidigen wollen. Da habe ich natürlich volles Verständnis für, ist mein Lebensunterhalt. Aber ich erlebe es immer wieder, vielleicht jetzt nicht täglich, aber ich habe mehrmals im Monat irgendwelche Anfragen oder so, die sagen, hier, guck mal, darf der das? Oder der hat mich hier 1:1 kopiert. Und gerade wenn eben was komplett übernommen wird, und ich hatte schon Tattoo-Artists, da wurden gleich, keine Ahnung, 3, 4 Sachen 1:1 kopiert, bis auf eben seine Urheberangabe, die er bewusst reingeschrieben hat. Ich hatte Fälle, da konntest du sehen, dass die Copycat da eine schlechte Vorlage hatte, weil das Tattoo war dann so komisch gebogen und dann wusstest du, ah ja, das ist eine Kopie von dem Tattoo von meinem Kunden, weil das hatte ich damals abfotografiert, als es abgeheilt war und auf Instagram gezeigt und die haben dann das Foto genommen, wo es eben auf dem Arm dann gebogen ist und deswegen sieht das Tattoo jetzt so komisch gebogen aus, dieses Copycat-Tattoo.
Ja. Ja, ja.
Und solche Fälle passieren ständig. Und manche sagen, ja Gott, war schon immer so. Andere regen sich auf und ja, wenn die sich aufregen und mich fragen, was kann ich machen, dann kann ich ihnen helfen.
Wir können ja mal so durchgehen, was so bei den in den Kommentaren so die wildesten Sachen waren, die da gesagt wurden. Punkt Nummer 1, da wurde ich auch hinterher noch gefragt, wie es damit eigentlich ist. Es ist dann auch witzig, dass ich dann die Fragen kriege, weil ich kenne mich halt, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Alles, was ich habe, ist Chauffeurs Halbwissen. Jemand hatte zum Beispiel gesagt, dass es er dachte immer, dass man seine Urheberrechte praktisch abgibt, indem man die Sachen halt, also dass man das praktisch dem zustimmt, indem man das halt bei Meta, Pinterest, wo auch immer hochlädt.
Ja, das Quatsch, ist oder? So ein Klassiker. Klassiker insofern als Missverständnis. Ja, natürlich gibst du Rechte ab, musst du, denn sonst dürfte die Plattform die Sachen ja gar nicht deinen Freunden, Followern oder sowas anzeigen.
Ja.
Du gibst aber nur bestimmte Rechte ab. Eben das, was die Plattform braucht, um es deinen Followern zeigen zu dürfen. Sie müssen es ja vervielfältigen können und den anzeigen dürfen. Also, dass es vervielfältigen und öffentlich zugänglich machen. Wir unterscheiden ja im Urheberrecht zwischen verschiedenen Rechten, Nutzungsrechten, die man so haben kann. Und das sind diese, und die gibst du nur der Plattform und vielleicht noch dessen Tochterfirmen oder was weiß ich, bei Meta ist es dann ja eben hier Threads und ja. Instagram und Facebook und so weiter, damit es da angezeigt werden kann. Aber das heißt nicht, dass du sonstigen Unbekannten oder alle Rechte oder sonst was abgetreten hast. Nein, nein, nur die, die die zwingend brauchen. Wir haben im Urheberrecht nämlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, urheberfreundliche Paragraphenlage. Die Rechte, die Urheber nicht ausdrücklich abgeben, die bleiben im Zweifel bei ihnen. Es gibt so eine Zweifelsregelung. Ne? Nur das, was zwingend erforderlich ist zur Erreichung eines Vertrages, und wenn ich so einen Account da habe und da was hochlade, dann habe ich einen Vertrag mit denen. Nur das, was dafür zwingend erforderlich ist, das wird abgetreten. Und im Zweifel bleibt der Rest immer bei der Urheberin, beim Urheber.
Ja. Dann gab es noch, was ich auch witzig fand, war, dass man also da dann die Rechte abtritt, aber was gab's noch? Genau, richtig, ich kann ja einfach 2, 3 Striche verändern und dann ist es ja auch in Ordnung. So nach dem Motto, okay, ich male es halt selber ab.
Ja, ja, ne? Genau. Und ich male der Mona Lisa ein Schnurrbart und dann gehört
genau, sie. Richtig.
Genau, sicher. Okay, Mona Lisa ist jetzt schlechtes Beispiel, weil das ist ja schon ein bisschen her. Urheberrecht läuft ja 80 Jahre nach dem Tod des Urhebers aus.
Ah, okay.
Entschuldigung, habe ich gerade 80 gesagt? 70, sorry.
80, ja.
Ja, ja, 70. Und zwar nach dem Tod, nicht nachdem das Ding gemalt wurde, sondern nach dem Tod des Urhebers. Und wenn du dann mehrere Urheber hast, die vielleicht zusammen im Indiz geschrieben haben, dann gilt es nach dem letzten noch Lebenden und so. Okay, sorry, ich fasere aus.
Ja. Das sind die Leute hier gewohnt von mir normalerweise, deswegen lass dich ruhig gehen, wir haben genug Zeit.
Die Mona Lisa mit dem Schnurrbart gehört nicht automatisch mir, weil ich den Schnurrbart gemalt habe. Es besteht eine Möglichkeit, dass durch eine sogenannte Umgestaltung oder Bearbeitung vielleicht mit Urhebereigenschaft entstehen kann oder dass ich etwas so toll selber kreiere, dass das, was ich da übernommen habe, gar nicht mehr quasi als von dem anderen Künstler erkennbar zu sehen ist. Mhm. Aber grundsätzlich gilt, nur weil ich da was hinzugefügt habe, 2 Striche, ist es ja immer noch hauptsächlich, und zwar mega hauptsächlich dann, wenn es nur 2 Striche sind, das Werk des anderen vorherigen Urhebers, ja, und dann kann es sogar sein, dass ich Ärger kriege, weil ich nicht nur sein Werk bearbeitet und mehr oder weniger unbearbeitet übernommen habe, weil ich nur 2 Striche hinzugefügt habe, sondern es kann auch noch sein, dass ich sein Werk entstellt habe. Und das müssen Urheber nicht dulden, ja, wenn dein Werk verunstaltet wird und das deinem Ruf schadet oder so, weil eben jemand plötzlich da einen Schnauzer drauf gemalt hat, dann kannst du sogar deshalb dagegen vorgehen. Nicht, weil er damit Geld verdient hat, sondern weil er deinen Ruf geschädigt hat. Also es muss schon sehr stark verändert worden sein. Die Rechtsprechung sagt, das Übernommene muss verblassen. Das darf man quasi gar nicht mehr erkennen können.
Also du müsstest praktisch, wenn du beide unabhängig voneinander siehst, dürftest du nicht auf die Idee kommen, dass es denselben Ursprung sozusagen
hat. Ja, also wenn ich aus dem Foto ein Stück blauen Himmel rauskopiere, ja, und kein Mensch weiß, aus welchem Foto das ist.
Ja.
Vielleicht könnte der Fotograf anhand der Pixellage und 2, 3 Wolken, aber ja, im Grunde darfst du es nicht mehr erkennen können. Ja, oder wenn du aus 1000 Fotos, die dann so mini klein wie Pixel, wenn du die anordnest, dass sie dann ein großes Bild wieder ergeben oder was, ne? Dann kannst du vielleicht, das ist wirklich verblasst.
Werbung.
Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch unseren neuen Partner vorstellen, und zwar jemanden, der uns das Studioleben hier wirklich echt krass erleichtert hat, und zwar Superchat. Das benutzen wir seit Januar 2024 bei Downtown Tattoo Jena und ich kann euch nur sagen, das ist wirklich der absolut geilste Scheiß, den es gibt. Kurz, wenn ihr euch jetzt fragt, who the fuck ist Superchat, dann stelle ich euch das kurz vor. Früher war es immer so, Kunden melden sich bei uns über verschiedene Kanäle, schicken Infos, da mussten sie nochmal dieselben Sachen an den Tätowierer schicken, das Studio hat dann vermittelt. Es ist also mega krass umständlich gewesen. Aber jetzt läuft das alles nämlich viel einfacher. Bei Superchat haben wir alle Messaging-Kanäle auf einer Plattform gebündelt. WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, E-Mail, Telegram, alles. Der Kunde schreibt mir einmal und wir holen einfach dann bei Bedarf zum Beispiel den Tätowierer direkt in den Chat, leiten es dann an die richtige Person hin, kein Hin und Her, alles bleibt an einem Ort. Das ist richtig entspannt. Euer Kunde braucht nicht irgendwie ein neues Chatfenster aufmachen, eine neue Nummer schreiben, sondern der bleibt einfach im Chat und alles andere passiert intern. Richtig geil. Mein Lieblingsfeature, was ich am meisten feiere, ist der KI-Chatbot. Den habe ich bei uns Sebi Future getauft. Der nimmt nämlich jeden neuen Chat erstmal in Empfang und segmentiert das schon mal ein bisschen vor. Der regelt bei uns 24/7 die Anfragen, egal ob man Infos zum Studio braucht, fragt, was ein Piercing kostet oder wissen will, wie er uns findet. Der weiß auch, welche Infos wir für einen Tattoo-Termin brauchen und fragt die gleich ab. Das Ding ist mit allen Infos gefüttert und beantwortet direkt alles, was man wissen muss. Das ist richtig geil und das Beste, die Leute müssen nicht mehr auf eine Antwort warten, während wir hier am Tätowieren sind, sondern alles läuft automatisch und schon mal alle wichtigen Infos sind da, bevor ein Mensch überhaupt eingreifen muss. Das ist wirklich richtig geil. Zusätzlich dazu bietet Superchat auch noch Automationen. zum Beispiel, wenn jemand nach einem Piercing fragt oder ein bestimmtes Stichwort macht, schickt der Bot direkt alle wichtigen Infos raus. Oder ich lasse nach jedem Termin automatisch eine Pflegeanleitung oder eine Bewertungsanfrage verschicken. Das ist auch natürlich richtig Premium. So kann man sich gleich Google-Bewertungen sammeln. Newsletter über WhatsApp sind auch absolut easy machbar. Das ist super geil. Das heißt, man segmentiert die Kunden einfach in der eingebauten Kundenkartei, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, der Sepp-Newsletter, dass das nur an Sepps-Kunden geht, das kann man da einstellen. Und so kann man halt Aktionen, News oder freie Termine direkt an die richtigen Leute raushauen. Das benutzen wir bei uns, wie gesagt, auch. Und es ist einfach nur mega geil. Und der Hammer ist, wir haben euch halt einen Deal rausgehauen. Wenn ihr euch für Superchat interessiert, schaut mal in den Link in unserer Bio bei Instagram oder auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com. Da haben wir euch nämlich einen absolut geilen Deal klar gemacht. Ihr könnt zum Beispiel den Basic-Plan statt für 109 Euro netto für nur 89 Euro netto im Monat bekommen. Da habt ihr dann zum Beispiel eine integrierte WhatsApp-Nummer mit bei, 3 Mitarbeiterzugänge, wenn ihr das ohne uns macht. Wenn ihr das mit uns macht, bekommt ihr 2 zusätzliche dazu. Das heißt, 5 Tätowierer oder Mitarbeiter sind da schon mal mit am Start. Unbegrenzte Kontakte und ihr kriegt einen kostenlosen Webchat mit dazu. Das ist richtig geil. Und wenn ihr wie wir, also wir haben den Professional-Plan zum Beispiel, da könnt ihr dann bei monatlicher Zahlung sogar 50 Euro im Monat sparen. Und ihr kriegt halt 5 Zugänge noch dazu. Das heißt, ihr habt insgesamt 15 Mitarbeiterzugänge, 3 integrierte WhatsApp-Nummern. Bei dem Professional-Plan ist auch der KI-Chatbot schon mit drin und so weiter und so fort. Also das ist wirklich absolut geiler Scheiß. Das Ding lohnt sich, wenn ihr Bock darauf habt, eure Kundenkommunikation auf ein neues Level zu heben. Dann besorgt euch das auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt oder mehr wissen wollt, schreibt mir einfach. Ich erzähle euch gerne, wie das bei uns läuft. Ansonsten helfen euch die Jungs und Mädels von Superchat auch richtig gut weiter. Checkt das auf jeden Fall ab und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Vielen Dank.
Werbung Ende.
Aber gibt es da dann eine Faustregel, wo man sagt, weil wir alle kennen ja, das ist ja nicht. Das Problem.
Sorry, muss ich dich gleich abwürgen. Werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, wie viel muss ich denn verändern? Ja. Nee, ich kann dir da kein Rezept, keinen Bauplan geben. Im Urheberrecht ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Hm. Das heißt, man wird natürlich ein bisschen was dazu sagen müssen. Also der Kopierte wird sagen müssen, hier, da ganz klar erkennbar, da mein Werk und so. Und der andere wird sagen, nee, da muss dann irgendwie vortragen, da würde ja niemand drauf kommen. Und da orientiere ich auch ich mich dann an, ja, was ich so an Rechtsprechung kenne. Beispielsweise gab es Urteile hier aus Hamburg zum Beispiel, da hat jemand von einem Foto von einem, ich glaube, deutschen KSK-Soldaten in Afghanistan, hat er einfach nur den Umriss genommen und den Umriss dann so stark abstrahiert irgendwie auf T-Shirts gedruckt. Und da haben die gesagt, das kann okay sein, weil das so stark abstrahiert ist. Ja. Aber das kann im anderen Fall ganz anders sein. Wir haben jetzt gerade aktuellen Fall gehabt beim Bundesgerichtshof. Da gibt's leider das schriftliche Urteil noch nicht, deswegen kann ich da nur so ein bisschen was zu sagen. Ja. Da ging es um sogenannte Fototapeten.
Ja.
Ja? Also in schicken Hotels sind vielleicht 1-2 Wände vom Hotelzimmer mit so einer Fototapete gestaltet. Und das fotografieren die Leute natürlich auch. Ne? Das wollen sie ja vielleicht auch. Die möchten ja auch gerne in Instagram vorkommen. Und dann hat sich plötzlich so ein Fotograf darüber aufgeregt. Das sei ja nun also von seiner Einwilligung für Tapeten nicht abgedeckt und hat dann die Hotels verklagt.
Ja, ist halt auch eine Einnahme. Das finde ich, muss ich sagen, das finde ich an der Abmahnkultur da in Deutschland immer ein bisschen schwierig, weil man kann man sich nur als Besitzer dieser Rechte, sage ich mal, da rechtlich gegen einsetzen, oder kann man jetzt auch irgendwie sagen, als Dritter, so, ich habe jetzt Bock, mir ein bisschen die Taschen voll zu machen?
Ja, also du müsstest ja schon Rechteinhaber sein. Das ist grundsätzlich nur Urheberin, Urheber. Oder wenn du zum Beispiel ausschließliche Nutzungsrechte hast, sagen wir mal, du bist Arbeitgeber von jemandem, der urheberisch tätig ist oder so, dann hast du ja automatisch auch Nutzungsrechte und aller Wahrscheinlichkeit nach, je nachdem wie es arbeitsvertraglich geregelt ist und so, ausschließliche Rechte. Das heißt, nur du darfst die Sachen benutzen und verwerten, und dann kannst auch du dagegen vorgehen. Oder wenn es Miturheber sind, können die dagegen vorgehen. In dem Fall hier war es eben der Fotograf, der hatte ja Rechte lizenziert an den Tapetenhersteller. Und sagte, ja, das sollen sich diese Leute gerne zu Hause an die Wand hängen, gar kein Problem, damit bin ich einverstanden. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass jetzt ein Hotel damit wirbt und damit werten sie ja quasi ihr Zimmer auf. Und das war jetzt nicht eingepreist in meiner Lizenz für die Tapeten. Der Bundesgerichtshof hat aber gesagt, doch, das war doch eingepreist, damit musst du rechnen.
Ja, ich glaube, dass deswegen kommen in Amerika dann zum Beispiel, geht man so spezifisch auf die Verträge dann ein. Man darf ja auch nicht vergessen, diese ganzen Paragraphen und so, die hat sich ja niemand dann so ausgedacht, sondern die sind ja alle irgendwann passiert, wo man dann gesagt hat, okay, und das müssen wir noch hinzufügen und das.
Genau.
Geht uns ja auch so bei uns. Wenn wir ein Termin-Handout haben, was wir die Kunden vorher kriegen, bevor sie die Anzahlung machen, ne, dann sagen wir denen, okay, ihr lest das bitte durch. Wenn ihr das durchgelesen habt und damit einverstanden seid, macht ihr eine Anzahlung, dass man zumindest so eine Grundlage hat, auf die man sich berufen kann. So, ne? Mhm. Dass man sagt, okay, hier ist der Ablauf, so und so läuft das ab. Und dann kann ich halt sagen, ich hatte jetzt letztens den Fall, einer hat seinen Termin irgendwie 2 Tage vorher abgesagt und ich habe gesagt, bei uns steht drin 5 Werktage, das heißt nächstes Mal 50 Euro extra und die Hälfte der Session halt im Voraus, einfach weil dann ein Vertrauenspunkt verspielt ist. Mhm. Man besteht nicht immer drauf, aber das ist schon wichtig, ja, dass man dann zwischendurch immer, wenn so ein Fall vorkommt, dann sich auch absichert und sagt, okay, ich mache das mit rein.
Darf ich dir mal eine Frage stellen?
Ja, natürlich.
Also um mal die Stühle umzudrehen sozusagen.
Ja.
Hast du eine Einwilligung in die Fotonutzung vom fertigen Tattoo und so weiter?
Haben wir. Also wir haben eine digitale Einverständniserklärung, das habe ich mit einem Freund zusammen entwickelt aus Wolfsburg. Der hat sein Notariat dort und ich bin da schon relativ hinterher. Ich bin deutsch bei sowas. Ich bin mir sicher, da wird es auch die ein oder anderen Sachen zu finden sein, die da zu beanstanden sind. Aber ich habe trotzdem ein Auge da drauf, weil ich habe so viel zu tun. Ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze noch mit irgendwelchen Leuten.
Also je länger so ein Dokument ist, desto einfacher ist natürlich, da irgendwelche Ansatzpunkte zu finden, vielleicht auch Fehler zu finden. Aber dieses Bewusstsein, da muss ich mich drum kümmern, ganz wichtig. Dazu rate ich auch dringend allen Hörerinnen und Hörern, kümmert euch um den Kram. Denn genau, das Nervige hinterher, das könnt ihr euch sparen, indem ihr euch einmal darum kümmert und bitte sichert euch da ab. Ich sehe ganz viele Einwilligungserklärungen, wo alles mögliche Medizinische drin steht, aber das wird gerne mal vergessen, die Rechte am eigenen Bild und Datenschutzgeschichte. Ja. Und nur weil da nicht das Gesicht drauf zu sehen ist, heißt es nicht, dass ihr automatisch das nutzen dürft, weil wenn das Tattoo so individuell ist, dass und es reicht, Freunde und Bekannte den wiedererkennen, dann heißt das, dass ihr das nicht automatisch benutzen dürft.
Ja, ja, das ist,
es sei denn,
ihr
habt halt die Einwilligung dazu.
Das sind halt eben die Fallstricke. Ich meine, zugegebenermaßen, das war auch noch, da wollte ich vorhin noch kurz einhaken. Wie war denn deine Antwort da drauf, als dein Kollege dich gefragt hat, hier, wie sieht denn das eigentlich mit den Markenrechten aus? Also wenn ich jetzt einen Mercedes-Stern tätowiere. Wir alle kennen das, dass irgendwelche geschützten Charaktere, keine Ahnung, von SpongeBob bis Nike's Swoosh oder so. Ist das, also es ist nicht erlaubt, nehme ich an, ne?
Du hörst mich vielleicht grinsen, weil ich kann jetzt endlich die Standardantwort von Juristen und Juristen anbringen. Das kommt darauf an.
Das kommt drauf an, ja, natürlich. Klar.
Also, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Wenn ich eine Vorlage habe, wie SpongeBob, Mickey Mouse, sonst was, und daraus ein Tattoo mache, und gehen wir mal davon aus, das soll ja ziemlich genau so aussehen wie die Vorlage,
ja,
dann mache ich natürlich eine Vervielfältigung. Und eine Vervielfältigung ist eines von diesen vorhin erwähnten urheberrechtlichen Nutzungsrechten. Das heißt, eigentlich müsste ich dafür eine Lizenz haben.
Ja.
So. Allerdings kann es ja sein, dass ich das in meinem eigenen Stil mache. Das wäre schon mal ein Ansatzpunkt. Es kann sein, dass das eine Art Hommage ist. Ja, das ist dann in einem bestimmten Stil und ich vielleicht auch dazu stehe und das auch ganz offen mache, das ist so eine Art Anpreisung, dass ich sage, hier, guck mal, dieser tolle Künstler, den finde ich so toll, dass ich damit auch Tattoos mache, dann kann es unter Umständen deswegen erlaubt sein. Oder eben, weil ich es in meinem eigenen Stil umgestaltet und bearbeitet habe, dann kann es auch erlaubt sein. Auch das sind aber wieder Einzelfallentscheidungen. Und ich würde vielleicht jetzt nicht unbedingt damit werben, dass ich der beste SpongeBob-Tätowierer bin oder so. Die werden da kräht meistens kein Hahn nach. Ne? Habe ich noch nie gehört, dass deswegen jetzt irgendwie ein Konzern losgezogen ist, hier Nintendo, Disney oder sonst was. Aber ich würde vielleicht nicht ausgerechnet damit werben. Auf jeden Fall nicht die Markennamen oder sowas verwenden, weil das ist ja immer so leicht recherchierbar.
Nee, ich glaube, es kommt auch drauf an.
Wenn du selber abwandelst, dann bist du schon mal auf einem guten Weg.
Ich glaube, es kommt auch drauf an, wie medial zum Beispiel dann so eine Tätowierung ist. Ne? Wenn das jetzt das neue Tattoo von, keine Ahnung, Rihanna ist, wo jeder drüber spricht, dann ist das Risiko wahrscheinlich höher, dass sich da auch Leute für interessieren und sagen, Momentchen mal, das wollen wir aber nicht. Ne? Mhm. Ich meine, das ist ja immer das Ding. Die Praxis und die Theorie sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe, weil auch ein wichtiges Thema zum Beispiel heutzutage, auch gerade in Zeiten von Instagram, ist ja auch das Thema Musik und Musiknutzung in Reels, ne? Und das ist ja eine Geschichte, wo ich sagen muss, die meisten Leute sind eigentlich ein einfaches Ziel, weil die halt, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, man darf keine Musik, die bei Instagram ist, nehmen für sein Business. Gar keine.
Es ist also auch ein Thema, was mir erst nachträglich dadurch aufmerksam geworden ist, dass ich Fälle auf den Tisch bekommen habe. Ja, es ist ja so einfach, sich die Musik auszusuchen, zum Beispiel bei Instagram jetzt. Aber es gibt da eine feine Linie und die verläuft zwischen privater und gewerblicher Nutzung.
Ja, und nichts, was man über einen Geschäftsaccount teilt, ist irgendwie privat.
Ich laufe da selber auf einem Drahtseil und bin im Graubereich unterwegs, weil ich meinen, du hast ihn vorhin erwähnt, Account Fachanwalt auf Instagram, mal privat und mal beruflich nutze. Ich versuche da immer zu unterscheiden durch Hashtags zum Beispiel. Wenn ich also gerade beim Gericht bin oder auf dem Weg zu irgendeinem Vortrag oder was weiß ich, dann nutze ich andere Hashtags und dann nutze ich auch niemals Musik. Und dann, wenn ich mich im privaten Bereich, keine Ahnung, beim Baseball oder auf dem Fahrrad oder was da immer ablichte, dann schon. Kann man so sehen, ob man das komplett nach Account beurteilt oder nicht. Aber ich würde auch im Zweifel dazu raten, lieber nicht, denn die Musiknutzung, die Instagram anbietet, die ist nur für den privaten Zweck da. Und sobald mit dem Account irgendwie Geld verdienen werden soll und dazu reicht auch Werbung aus, seid ihr da nicht mehr.
Ja, ich musste leider 2 Jahre Reels komplett löschen, weil es mir dann zu gefährlich war und ich habe die dann einfach komplett neu nochmal hochgeladen. Es ist natürlich, lizenzfreie Musik ist meistens scheiße. Und ich habe mich dann halt seien wir ehrlich, die ist nicht umsonst lizenzfrei. Und
Fahrstuhlmusik.
Es hat dann so ein bisschen gedauert. Jetzt habe ich einen ganz guten Drive. Wir bauen halt selber jetzt Beats dafür und das ist dann halt auch abgedeckt. Dann hat man was Eigenes und was man dann halt nutzen kann.
Das ist sowieso einer der wichtigsten Punkte. Macht es selbst, wenn es irgendwie geht. Ob ihr bei eBay oder Etsy oder sonst was verkauft und fotografieren wollt oder so, macht es selbst, macht das Foto selbst, macht eure Zeichnungen selbst, macht eure Entwürfe selbst, macht eure Musik selbst, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite.
Wie viel Prozent von deinen Mandanten machen so Tattoo oder im weiteren Sinne so diese Kunstgeschichten aus?
Okay, jetzt hast du es gerade noch mal ein bisschen erweitert, weil im Weiteren sind Kunstgeschichten, da gehört dann ja auch Musik und sonst was dazu.
Ja.
Ich sag mal 25% KünstlerInnen und Künstler. Tattoo insgesamt vielleicht 10%.
Ja.
Ich mache ja noch viel anderes. Ich mache ja noch Markenanmeldungen zum Beispiel, Wettbewerbsrecht, Designrecht und so weiter, wo also Produkte oder Produktnamen oder was geschützt werden sollen. Das ist natürlich auch ein Hauptbestandteil oder allgemeine urheberrechtliche Sachen, Literatur und so, es kommt da auch vor zum Beispiel. Ganz viel Fotorecht und Tattoo ist halt so ein Nebenbereich, so ein Steckenpferd von mir, wo allerdings immer mehr reinkommt. Und wenn ich dann noch so wettbewerbsrechtliche Sachen dazu zähle, wie wir brauchen AGB oder kannst du unsere Einwilligungserklärung mal erneuern oder kannst du mal für mein Tattoo-Studio eine Marke anmelden, dann ist natürlich mehr.
Ja.
Das kommt auch immer mehr vor.
Ja, Marke ist ja auch so ein Thema, ne? Es gibt ja auch viele Leute mit demselben Tattoo-Studio-Namen und da ist ja dann auch so eine Geschichte, wo man dann auch ein bisschen gucken muss, dass man da, meine, wie gesagt, ne, im Zweifelsfall passiert nichts, aber es gab ja auch schon Fälle, durchaus bekanntere, wo das dann halt eben der Fall war.
Und wenn ich da nochmal kurz einen Hinweis geben darf, im Markenrecht muss es auch nicht 1:1 gleich sein, ja? Im Markenrecht reicht auch Ähnlichkeit. Und gerade wenn es zum Beispiel dann akustisch genau gleich ausgesprochen wird, dann sollte ich mein Studio vielleicht nicht so nennen wie diese bereits als Marke angemeldete andere Geschichte da von diesem bekannten Studio oder sowas. Im Markenrecht zählt immer das Alter der Marke und der Markenbenutzung und wer da die älteren Rechte hat, der hat quasi automatisch gewonnen. Recherchieren, wenn es irgendwie geht oder jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe ein paar Marken angemeldet und ich weiß, dass es zum Beispiel einen Unterschied gibt. Es darf ja nicht zu generisch sein. Es muss ja ein gewisses Alleinstellungsmerkmal machen. Das DPMA macht ja auch, DMPA.
Doch, DPMA, genau richtig. Deutsches Patent- und Markenamt.
Die machen ja auch nochmal eine Recherche und schicken dir dann nochmal in der Bescheidung mit, ob das dann klar geht und nicht.
Und warum? Wie du sagtest, sie prüfen darauf, dass es nicht rein generisch ist und es darf auch vor allen Dingen nicht beschreibend sein für das, was du damit schützen willst.
Ja.
Also Tattoo-Studio Hamburg kriegst du nicht angemeldet, wenn dein Tattoo-Studio in Hamburg ist, weil es eben das beschreibt. das soll auch für andere Tattoo-Studios in Hamburg frei sein, die das auch irgendwie in ihrer Werbung benutzen können dürfen.
Was ich auch spannend finde, wo ich dich jetzt gerade schon mal da habe, ist ja auch die Frage angenommen, ich habe mir jetzt zum Beispiel Downtown Jena schützen lassen, ne? Dann heißt aber, dass nur Downtown Jena in Verbindung, also nur das plus das Logo, ich habe es als Wort- und Bildmarke, entweder oder und nicht Teile davon geschützt sind.
Okay,
ne?
Nächster Tipp, das Beste, was ihr haben könnt, ist immer eine Wortmarke. Ja, also wenn du einen Begriff hast, eine Abkürzung, was Ausgedachtes oder was auch immer, versuch immer möglichst das als Wortmarke zu bekommen, weil dann gehört diese Buchstabenkombination für die angemeldeten Klassen quasi dir. Mhm. Egal in welcher Schrifttype, in welcher Farbe, ob du es auf dem Logo benutzt oder sonst wo, das ist dann deins, während bei dieser Wortbildmarke das im Grunde nur wegen der grafischen Gestaltung geschützt ist. Du kannst dann keine isolierten Rechte an dem Wort, was da vielleicht noch mit draufsteht, geltend machen.
Ah, okay. Also das heißt, ich habe jetzt eine Wortbildmarke, keine Ahnung, Tales from the Needle Podcast mit dem Logo. Ja. Und dann ist es auch nur, dann wäre Tales from the Needle Podcast jetzt keine Marke, auch wenn es eine Wortbildmarke ist.
Nur in dem Zusammenhang mit der Grafik.
Spannend. Scheiße.
Das höre ich so häufig. Und die meisten Leute denken, oh, da habe ich ja beides, das ist ja viel besser.
Ja.
Ne? So ist es aber leider nicht. Sondern, wie gesagt, ich würde immer dazu raten, zu versuchen zumindest, die Wortmarke zu bekommen. Das scheidet halt häufig aus, weil Tattoo Studio Hamburg eben als Wortmarke nicht eingetragen wird für ein Tattoo Studio in Hamburg. Ja. Aber wenn du es auf dein Logo babst und dann noch was Tolles Grafisches dazu packst, dann kannst du es schützen lassen. Das heißt, die Wortbildmarke ist dann mehr so eine Art Ausweichstrategie. Und wenn du es halt richtig haben willst, würde ich immer sagen, versuch als erstes Wortmarke zu kriegen. Wenn du die hast, dann machst du auch noch dein Logo. Mhm. Ja, kostet mehr, ich weiß, aber dann hast du halt rundum geschützt, sowohl den Begriff für dich, vielleicht willst du dein Logo ja auch mal ändern, ne? Dann hast du das Wort aber immer noch geschützt.
Ja, das stimmt.
Und das Logo hast du geschützt. Das wäre so die beste Strategie. Und dann, wenn ich gleich nochmal ein bisschen ausbauen darf, überleg dir genau, welche Klassen du schützen willst. Man kann ja insgesamt 45 verschiedene Klassen anmelden und nur das, was du anmeldest als Klasse, ist dann auch wirklich geschützt. Ne? Man hat nicht plötzlich Schutz für alles, sondern überleg dir genau, was willst du darunter anbieten? Also klar, Dienstleistung eines Tattoo-Studios, keine Ahnung, vielleicht noch Grafikdesign-Leistung, vielleicht willst du auch Merch anbieten und das auch schützen lassen, also noch Bekleidung oder so. Deswegen genau überlegen, du kannst keine Klassen nachmelden.
Ja.
Du kannst nur nachträglich Klassen streichen. Und wenn du dann vielleicht doch jetzt mal die Überlegung hast, oh, jetzt müssen wir noch, keine Ahnung, eine Teesorte oder Gewürze oder was auch immer einführen, dann müsstest du quasi die gleiche Marke nochmal anmelden, aber halt für andere Klassen. Und dann wird natürlich nochmal wieder ganze Anmeldegebühren, Kram und so weiter fällig. Deswegen sage ich immer, überleg dir, was du so jetzt machst und vielleicht so in den nächsten 4-5 Jahren oder so, was da so am Horizont ist.
Das ist auf jeden Fall wirklich ein super, super cooler Tipp. Vielen Dank dafür. Weil das wusste ich nämlich nicht, dass das so ist. Ich dachte nämlich auch noch, beides.
Ja, Entschuldigung, ich habe gerade gemerkt, ich habe was vergessen. Wenn ihr das auch überlegt habt, dann meldet aber bitte auch nicht zu viel an. Denn was auch immer ihr anmeldet, muss benutzt werden. Ja, sonst habt ihr es zwar eingetragen, aber wenn dann jemand mit euch Streit anfängt und sagt, ha, das hast du ja nie benutzt am Markt, dann steht euer Schutz nur auf dem Papier. Ihr habt 5 Jahre Welpenschutz nach Anmeldung und wenn ihr bis dann in dieser Produktklasse nichts oder Dienstleistungsklasse nichts am Markt habt, dann ist der Schutz entfallen. Und wenn es zum Streit kommt, kann der Gegner sagen, ja, hat er ja nicht benutzt, 5 Jahre nach Markenanmeldung. Und dann steht ihr 10 Jahre später vielleicht oben da, weil ja der Schutz schon längst entfallen ist.
Ja, das ist wirklich, und du, man schützt ja auch nur, das ist ja kein weltweiter Schutz, nicht mal ein europaweiter Schutz. Du kannst ja dann überlegen, ob du es Deutschland, Europa oder weltweit anmeldest, ne?
Und das kostet ja noch. Ja, muss ich ganz leicht einschränken oder präzisieren. Genau, du kannst eine deutsche Marke zum Beispiel anmelden, dann hast du eben Schutz für Deutschland. Du kannst eine Unionsmarke anmelden, dann hast du Schutz für die EU. Achtung, Großbritannien ist dann zum Beispiel nicht mit dabei, Norwegen ist nicht mit dabei, Schweiz ist nicht dabei. Was mache ich da? Doof. Nö. Du kannst entweder auch in diesen Ländern eine eigene nationale Marke anmelden, also zum Beispiel in Großbritannien oder der Schweiz oder so. Häufig hast du da aber das Problem, dass du dann Anwälte vor Ort finden musst. Viele nationale Markenämter lassen dann Markenanmeldungen nur von Anwälten aus ihrem Land zu. Und da sind die, wie soll ich sagen, Preise stark schwankend. Du hast aber noch eine andere Möglichkeit. Wenn du nämlich schon eine deutsche oder eine Unionsmarke für die EU hast, kannst du auf der sozusagen aufbauen und kannst die ausbauen. Das gibt es über die sogenannte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, World Intellectual Property Organization. die WIPO oder WIPO in der Schweiz. Mhm. Und denen kann ich sagen, guck mal, ich habe hier schon diese deutsche Marke für Dienstleistung eines Tattoo-Studios und Grafikdesign und für Bekleidung. Und jetzt hätte ich gerne nochmal Schutz für, keine Ahnung, USA, Kanada, Südkorea und Australien. Und dann sagen die dir, ja, machen wir für dich. Wir vermitteln das. Gib uns einfach nur deine Markennummer und zahle uns so und so viel Schweizer Franken. Kann man sich da alles ausrechnen lassen. Und dann vermitteln die zu dem nationalen Markenamt diesen Kontakt. Und dann kannst du auch in diesen Ländern Markenschutz erwerben. Manchmal gibt's dann das Problem, dass die sagen, nö, aber in unserer Landessprache ist das beschreibend. Okay. Mhm. Ist halt doof, müssen wir vielleicht vorher recherchieren, wenn es geht. Aber grundsätzlich ist das halt eine easy Möglichkeit, auch in anderen Ländern der Erde Schutz zu bekommen. Und wir sind jetzt da so bei ungefähr 200 Ländern, über die, in denen du über die WIPO da Schutz erlangen kannst, ohne Deutschland zu verlassen. Einfach mit einer deutschen Marke oder mit einer Unionsmarke. Das ist viel einfacher, als dann sich in jedem Land da irgendwie jemanden suchen zu müssen und auch viel günstiger.
Ja, da gibt's, ich finde sowieso jetzt in Zukunft auch mit was Internet und so angeht, finde ich, ich warte noch auf so ein paar Lösungen, auch eben um solche markenrechtlichen Probleme halt dann irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Ne? Ich finde zum Beispiel auch, dass Instagram das eigentlich schlecht gelöst hat, weil es den Leuten halt suggeriert, hier, es gibt halt Business mit lizenzfreier Musik, aber selbst die darf man nicht benutzen, so, dass es da jetzt nicht noch eine Möglichkeit gibt zu sagen, du kannst die irgendwie kurzfristige, der Daniel Bluebird hat mir erzählt, in der Musik ist es so, bei denen, dass bei Covern das erstmal gemacht wird von den Bands, das heißt, die machen das erstmal, dann zeigen die das, nachdem es praktisch draußen ist und sagt, ach so, hier, wollten wir noch fragen, dürfen wir das? Dann sagen die meisten halt nein und dann muss man es wieder runternehmen, aber erstmal ist es kurz zumindest draußen gewesen.
Ja, der Klassiker in der Musikbranche ist so, einfach abwarten. Ja. Wenn es ein Cover gibt, gucken, ob es erfolgreich ist. Wenn es erfolgreich ist, so, jetzt hätten wir gerne mal Tantiem. Ja. Und wenn es nicht erfolgreich ist, dann gibt's eine Abmahnung.
Ja. Ja, gut, ich meine, am Ende des Tages profitiert man auch davon. Das ist ja auch so eine Geschichte, die finde ich manchmal ein bisschen, also es ist ja auch eigentlich für viele Leute wahrscheinlich auch gerade jetzt, was die Musik angeht, ein Geschäftsmodell, ne? Weil man dann irgendwie mitkriegt, Leute, die irgendwelche Trend-Audios gemacht haben, die, dass die dann diejenigen sind, die dann von Kadi gezerrt werden am Ende.
Ja. Also, wobei, ich habe natürlich auch so ein bisschen Verständnis, weil Musik, ich meine, wer kauft noch irgendwelche Tonträger oder sowas? Und was du da über Streaming ausbezahlt bekommst, wenn du nicht gerade in Rihanna bist oder sowas, oder Dieter Bohlen monatlich mit dem Lastwagen bei der GEMA vorfährt oder so, das ist echt schwierig, ne?
Aber ist es nicht krass? Ich finde es total faszinierend eigentlich, dass die Industrie es hingekriegt hat durch Angebote wie Spotify, auch durch Angebote wie Netflix, Amazon, wie sie nicht alle heißen, eigentlich diese große Produktpiraterie in dem Maß halt wirklich einzudämmen. Ich kenne keinen mehr, der Musik irgendwie saugt irgendwo.
Ja, weil es alles warum sowieso auch? Ne? Bei Spotify, ja, genau. Also sie haben es geschafft, halt ein einigermaßen günstiges Produkt anzubieten und du findest ja auch eben nahezu alles. Also wie sie das unter den Hut gekriegt haben, eine Zeit lang gab es halt bestimmte Künstler, die konntest du da nicht finden, ist ja, ja auch okay. Dann Tool musste man sich Beispiel. Da was anderes überlegen. Ja, oder die Ärzte waren ja auch eine Zeit lang nicht auf Spotify und was weiß ich, Neil Young oder
ja.
Auf jeden Fall, ne, aber sie haben es irgendwie geschafft, das unter einen Hut zu kriegen. Sicherlich auch nicht immer hundertprozentig legit, also da gab es glaube ich auch manchmal ein bisschen Gemauschel und komisches Vorgehen und so, das wird dann halt einfach gemacht und nach dem Motto, verklag uns doch, wir sind halt so groß. Ist man so aus Robin Hood Sicht natürlich, hat man damit vielleicht Schwierigkeiten. Andererseits, wir sind natürlich alle Verbraucherinnen und Verbraucher und freuen uns halt über so einen One-Stop-Shop und Easy Access und einfach für eine Pauschale. Das ist, was manchen anderen Branchen vielleicht auch noch so ein bisschen fehlt.
Das finde ich auch.
Die Auswirkungen sind halt echt schwierig. Also im Musikbereich haben wir das eben gut jetzt für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber für die Musikerinnen und Musiker ist es schwierig. Das fehlt mir noch so ein bisschen im Bereich hier für andere Medien, Zeitungen und Co. Da muss man mit jedem einzelnen Blatt da sein Abo abschließen und oder irgendwelche komischen Apps nutzen,
die das zusammenfassen oder so. Ja, das sind das, eben gerade das, diese One-Stop-Shop-Regelung, ne? Das war ja dann mit Netflix und so cool, so lange, bis es sich jetzt auch wieder so alles aufgesplittet hat, dass es jetzt wieder tausende von Streaming-Anbietern gibt und die
halt alle... Ja, oder Fußballrechte, ne? Weil du musst jetzt irgendwie 5 verschiedene Abos haben oder was, um alle Fußballspiele da gucken zu können und ja, das ist natürlich dann die Maximierung von Umsätzen und Gewinnen und so weiter und Brave New World, alles wird privatisiert, toll, ja, nicht immer.
Ja, das ist
aber halt jetzt so die Schattenseite des
Kapitalismus. Ja, ja, das stimmt. Nee. Zu den Tattoos nochmal. Angenommen, das war auch noch eine Geschichte, die habe ich bei TikTok dann gesehen, dass sich Leute dann angefangen haben, in die Hose zu kacken, weil die das halt nicht wussten und gesagt haben, boah, scheiße, jetzt habe ich irgendwie ein geklautes Pinterest-Tattoo hier. So, wenn du das hast, erwartet dich dann, also wer ist dann schuld? Ist dann der Träger schuld? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich finde jetzt mein Tattoo bei irgendwem anders auf dem Körper und stell dann fest, so, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und der oder diejenige weiß halt nicht mehr, wer es gemacht hat oder will es nicht sagen.
Das werde ich mal in zwei Teile aufspalten, wenn es okay ist. Also zum einen, welche Ansprüche hat man theoretisch und welche kann ich so durchsetzen und wer ist jetzt schuld und so. Also als Urheberin von einem Tattoo hast du verschiedene Rechte. Du kannst entscheiden, wer darf es vervielfältigen, wer darf es ins Internet stellen. Wer darf ein Tattoo daraus machen? Das würden wir verbreiten nennen, weil dann gibt's ja ein körperliches Vervielfältigungsstück in Form der Haut sozusagen. Ja. Und noch weitere andere Rechte. Wer darf es senden und ausstellen und sonst was? Will ich mal kurz zusammenfassen. Die haben natürlich auch Tattoo-Artists. Wenn sie dieses Tattoo entworfen haben, haben sie diese Rechte. So, jetzt hat sich jemand anders damit tätowieren lassen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, das darf der nicht. Ne? Einmal gehe ich gegen den Tattoo-Artist oder Copycat, wie immer wir die Leute nennen wollen, vor, die das gemacht haben, weil die haben es ja vervielfältigt, die haben es verbreitet, die haben damit Geld verdient. Manchmal sagen sie, habe ich nicht, aber naja, wer weiß, wie viel da Wahres drin steckt. Auf jeden Fall, da sollte man kein Problem haben. Was ich nicht werde umsetzen können, ist der Beseitigungsanspruch. Ja, ich kann jetzt nicht die Person, die tätowiert ist, dazu auffordern, gerichtlich, hier, lass dir das Tattoo entfernen. Da würde man im Zweifel immer sagen, da gehen die Persönlichkeitsrechte der tätowierten Person auf jeden Fall vor. Ja,
ich stelle mir das gar nicht vor.
Tattoo-Entfernung ist ja auch wieder ein schmerzhafter Eingriff und so weiter. Das geht nicht. Ne? Aber vielleicht wird diese Person dann, keine Ahnung, Probleme haben, ein Bildband mit ihren schönsten kopierten Tattoos zu veröffentlichen oder so.
Ja.
Das gewerbliche Verwerten. Womit ich vielleicht auch Schwierigkeiten hätte, ist, wenn diese Person dann noch als Tattoo-Model tätig ist oder sowas. Aber da kommen wir schon langsam in Graubereiche. Das ist dann auch ein bisschen konstruiert vielleicht. Aber ich werde diesen Anspruch auf Beseitigung von der Urheberrechtsverletzung bei der Person schwer durchsetzen können. Aber ich denke eben, man könnte dann eben gegen den Tattoo-Artist vorgehen. Wie gesagt, für einige mache ich das auch oder die Copycat, indem ich sage, hier, du hast mein Werk vervielfältigt, du hast mein Werk verbreitet. Ich hätte gerne eine Unterlassungserklärung, dass du sowas nicht nochmal machst. Ich hätte gerne Schadensersatz, weil ich konnte das jetzt nicht stechen. Ja, mir geht der künstlerische Ruhm verloren, weil ich damit nicht werben kann. Und oder, was ja auch vielleicht schlimm ist, ich habe es vielleicht schon gestochen und jemand hat es dann kopiert. Ich habe meiner Kundin vielleicht Exklusivität zugesichert, weil das ist ein Custom, einmalig, nur für sie geschaffen. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt läuft noch jemand damit rum im Nachbarort. Das ist ja ärgerlich. Das muss irgendwie jetzt kompensiert werden. Vielleicht kommt die bei mir an und sagt, hier, ich hätte jetzt gerne Nachlass oder sowas. Na, auf jeden Fall, man kann eben gut begründen, Schadensersatz, weil entgangene Werbewirkung, weil du hast damit Geld verdient und so weiter. Ja, und das sind so die Ansprüche, die man wird durchsetzen können. Wie das im Einzelnen läuft, kann ich auch nochmal erläutern später.
Was kostet einen der Spaß? Also angenommen, ich habe jetzt was gezockt, ich werde erwischt, ich kriege eine Abmahnung, worauf darf ich mich einstellen?
Also auch da kommt es wieder drauf an. Die Rechtsprechung hat natürlich mit sowas nicht so wirklich Erfahrung. Das merke ich immer wieder, wenn ich dann mit solchen Copycat-Fällen tatsächlich zu Gericht muss. Mein Ziel ist ja immer, das vorher irgendwie einvernehmlich zu regeln. So, ja, wir haben dich erwischt und jetzt zahl mal Summe X. Und dass sich das so erledigt, aber manche Leute sind halt stur und lassen sich dann verklagen. Ich würde immer versuchen, es außergerichtlich zu erledigen, weil Richterinnen und Richter können das heutzutage meistens noch nicht so richtig einschätzen. Es sei denn, man hat mal Glück und Leute, die auch tätowiert sind und wissen, was sowas kostet oder was sitzen da vorne. Ich orientiere mich, um es auch den Richterinnen und Richtern einfach zu machen, ein bisschen an zum Beispiel so fotorechtlichen Fällen. Ne? Was würde ich bei einem Fotografen verlangen, wenn dessen Foto verwertet wird, auf T-Shirts gedruckt, was auch immer. Also wenn wir eine Unterlassungserklärung vielleicht haben, weil der das eingesehen hat, aber dann eben keinen Schadensersatz zahlen wollte, dann werde ich in der Regel ungefähr das einklagen, was mein Tattoo-Artist für das Tattoo nehmen wollte oder genommen hat, plus nochmal ein Aufschlag wegen entgangener Werbewirkung. Ja. Mhm. Also irgendeine, keine Ahnung, Pauschale, das und das
20, Tattoo sollte
500 Euro kosten. Und weil du jetzt behauptet hast, du seist der Urheber, kommen nochmal 100% obendrauf.
Oh krass, doch so viel.
Und dann hast du es vielleicht ja auch noch abfotografiert und bei Instagram gepostet, um für dich als tollen Tattoo-Artist zu werben. Und dann hast du ja noch eine Urheberrechtsverletzung begangen, weil du es ja auch noch öffentlich zugänglich gemacht hast. Und dann gibt's dafür vielleicht auch nochmal wieder einen Aufschlag und so weiter. Und das habe ich bislang bei den Gerichten größtenteils durchgesetzt bekommen. Man muss es vielleicht mal ein bisschen erklären. Aber wenn man ihnen dann die Parallelen zur eben Foto- oder Illustrations-Urheberrechtsverletzung erklärt, dann sehen sie das irgendwie auch ein, weil das ja letztlich auch eine Art Illustration ist, nur halt auf Haut.
Ich habe einmal jemanden abgemahnt, und zwar so ein Tattoo-Netzwerk. Die haben ein Konkurrenzprodukt zu einer Firma gemacht, die ich da damals gegründet hatte. Die gibt's mittlerweile auch schon nicht mehr, aber die haben zum wiederholten Male Bilder einfach von mir genommen und haben gesagt, hier auch dabei und bla. Und ich habe beim ersten Mal halt geschrieben, Freunde, bitte nehmt meine Sachen nicht mehr. Ich habe euch keine Erlaubnis dazu gegeben.
Also sie haben so getan, als wenn du zu ihnen gehören würdest, oder wie?
Genau, richtig.
Das ist ja auch nur eine Persönlichkeitsrechtsverletzung.
Ja, in Anbetracht der Tatsache halt dann schwierig war. Und das haben die dann nochmal gemacht. Und dann habe ich mich damals an eine bekannte Kölner Medienrechtskanzlei gewendet. Und
ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Ja, das glaube ich auch. Und da wurde mir dann erzählt, dass dann pro Bild erstmal 6.000 Euro Streitwert fällig werden.
Ja, jetzt bitte nicht verwechseln, Streitwert und Schadensersatz.
Genau, richtig.
Kurz als Einwurf, also, Achtung, Achtung.
Ja? Der Streitwert, also das, wo man so ungefähr vom Wert ausgeht, ne?
Das ist auch, wonach sich die Anwalts und wenn es zum Gerichtsgebühren berechnen, das ist nicht der Schadensersatz, der gezahlt werden muss. Ja, manche Leute glauben das. Deswegen kurzer Einwurf.
Am Ende des Tages war es dann halt aber so, es war genau wie du gesagt hast, eine Unterlassungserklärung, die habe ich auch unterschrieben zurückgekriegt, auch Kontakt dann mit der Gegenseite vom Anwalt gehabt, weil ich einfach, das Ding ist, ich habe da Geld reingesteckt und ich bin normalerweise bei sowas, ich würde jetzt für mich selber wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, jemanden abzumahnen, außer er macht wirklich richtig Scheiße. Bei den meisten weißt du halt einfach, ihr seid eh lost, so von daher, ey, richtiger Kack-Move so, aber ne, ist egal. Mhm. So, mir reicht das dann. Aber in dem Fall war es halt so, das war ein Business, ich habe Geld reingesteckt und ich fand es halt einfach mega scheiße, dass die halt mit meinen Sachen dann da Werbung gemacht haben, wo ich ja gerade eigentlich dabei bin, mein Konkurrenzprodukt in dem Sinne zu etablieren. Die Unterlassungserklärung habe ich zurückgekriegt, unterschrieben, da klingelt die Kasse ja dann richtig, wenn das nochmal passiert.
Genau, dann gibt's eine Vertragsstrafe.
Ja, die ist dolle auf jeden Fall. Und am Ende war es so, es waren irgendwie, ich glaube, 1,5 insgesamt, 1.000 davon waren Anwaltskosten und ich habe dann 1.000 gekriegt tatsächlich und bei den 500 war dann der Anwalt nicht mehr zu erreichen von der Gegenseite.
Ach, guck.
Und dann hat mein Anwalt dann gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir klagen das halt auch noch ein, aber dann gibt's halt ein Gerichtsverfahren oder du gibst dich damit zufrieden. Mhm. Und ich habe dann gesagt, komm, scheißegal, meine Wut ist weg. Das heißt, wir nehmen das jetzt, was wir haben, und dann lassen wir gut sein. Ne?
Im Zweifelsfall habe ich halt eine ökonomische Entscheidung letztlich. Will ich mir vielleicht den Stress des Verfahrens, das dann vielleicht 6 Monate oder 2 Jahre oder sowas dauert, antun oder nicht? Das so Zeit und Nerven kann man ja auch in Geld bewerten, mehr oder weniger.
Ja, man geht
andererseits
ja
erstmal in, ist es aber vielleicht auch eine Frage des Prinzips oder sowas, dass man sagt, ey, den will ich damit nicht davon kommen, der hat ein Wannadoo von mir geraubt sozusagen, das kann ich jetzt nicht mehr machen, der muss bluten. Noch ein kurzer Einwurf, du hattest eben die Anwaltskosten erwähnt, die sind natürlich extra zu zahlen, ne? Die gehen nicht von eurem Schadensersatz ab oder sowas von der Urheberrechtsverletzung, sondern die kommen obendrauf. Das muss derjenige auch noch bezahlen. Ja, und dann kann es eben sein, dass dann so geschachert wird, ne? Dass dann der Marktplatz eröffnet wird und die sagen, ja, wir zahlen aber nur pauschal so und so viel. Da muss man sich überlegen, ja, will ich jetzt den Rest auch noch und dann eben zur Not einklagen? Und da besteht natürlich immer das Risiko, dass dann vielleicht doch das Gericht sagt, ja, nee, wir finden aber, das reicht oder so. Oder sage ich, ah, okay, komm, zahl noch mal so und so viel oben drauf und dann reicht mir das oder so.
Genau, Recht haben und Recht kriegen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja,
und
das ist sehr richtig.
Ich persönlich bin halt eher immer der Meinung, so, ich möchte mir mein Leben nicht schwer genug machen, aber manchmal muss man Leuten auch einfach einen Denkzettel verpassen, weil man darf die heutzutage nicht mit allen Sachen davonkommen lassen,
ja,
dann
und
artet das ja aus.
Du sagtest ja, in dem Fall zum Beispiel gab es schon eine Unterlassungserklärung. Also manchmal wird Rache ja auch Kaltgenossen, nee, Rache ist falsches Wort. Ich will nur sagen, vielleicht passiert später ja dann doch nochmal ein Verstoß oder sie vergessen das irgendwo runterzunehmen, wo sie es schon hochgeladen hatten.
Oh ja, das wäre krass.
Und das findet man, ja, passiert. Es passiert immer wieder. Also nicht in jedem Fall, aber ich sag mal so, keine Ahnung, bei jedem fünften Fall oder was vergessen die Leute irgendwo was zu löschen und dann klingelt aber richtig die Kasse, denn so eine Vertragsstrafe, die beginnt eigentlich im vierstelligen Bereich.
Ja,
also je nach Verstoß und Schwere und um was es da geht.
Ich glaube, unsere war sogar fünfstellig. Also das ist schon wirklich wo man dann sagt, so dann okay, das ist ernst, ja.
Ja, und ne, dann kann man sich vielleicht dann Monate später doch nochmal über ein bisschen Cash freuen, weil dann kann er nichts mehr sagen und dann kann sogar neu abgemahnt werden. Ne? Dann heißt es nämlich, ja, du hast dich davon ja nicht abschrecken lassen, jetzt hätten wir gerne nochmal eine Unterlassungserklärung mit einer höheren Vertragsstrafe, damit du es auch wirklich lernst und Anwaltskosten und die Vertragsstrafe, die wir vereinbart hatten. Ne?
Ja, ich würde halt auch sagen, so auch von der Motivation dazu hängt es dann auch vom Einzelfall ab. Ich bin jetzt nicht so ein Anscheißer, der halt irgendwie bei jedem Kram dann gleich jetzt so dann, ich zeig dich an und bla, mach da irgendwas das meiste. Oder ich regel meine Sachen eigentlich fast ausschließlich so. Nur halt, wenn es wirklich um sowas geht, wo man sagt, ich habe da jetzt Arbeit, Kohle reingesteckt und so und ihr macht mir das jetzt nicht mit so einer Scheiße kaputt. Weil das ist ja auch so ein Business Move in dem Sinne, ne, dass man halt vorher gleich so, ob es jetzt mutwillig war oder nicht, schon direkt mal sagt, so ja, okay, wir diskreditieren die Leute dann gleich, dann hat man es mit einem neuen Angebot natürlich erstmal schon mal schwieriger.
Ja, wenn man mit deinem Herzblut, mit deinen Schöpfungen wirbt, ne, und so tut, als sei man selber der geniale Zeichner oder was, dann habe ich volles Verständnis dafür, dass man sagt, so nicht, Freundchen. Gutes Stichwort, wie du eben sagtest, hier, ich zeig dich an. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt, will ich nur mal ganz kurz abhandeln. Jede Urheberrechtsverletzung ist eine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit oder so, Bußgeldgeschichte, nein, eine Straftat. Das heißt nicht, dass man automatisch deswegen jemanden anzeigen muss, aber man könnte es. Und auch wenn die Strafverfolgungsbehörden natürlich immer meinen, Wichtigeres zu tun zu haben und richtige Verbrecher fangen zu wollen, kann das trotzdem helfen, nur mal so als strategischer Tipp. Denn manchmal weiß ich vielleicht nicht genau, wer ist jetzt eigentlich mein Gegenüber oder ich habe keine Anschrift von dem und wenn ich keine Anschrift von dem habe, kann ich ihn schlecht abmahnen oder verklagen oder so. Und da kann es sein, dass unsere Freunde von der Rennleitung nämlich doch die längeren Hebel haben und besser rausfinden können und auch bei den Plattformen und so weiter mehr Eindruck machen und die denen dann vielleicht doch mehr Auskunft erteilen als dir mit deinem Copyright-Strike-Antrag oder so.
Ja.
Und dann kann man nämlich dann über Leute wie mich Akteneinsicht nehmen als Geschädigter, der du ja bist von der Urheberrechtsverletzung und dann vielleicht zum Beispiel zumindest so deren Adresse rauskriegen und dann kannst du dann nämlich doch mal was bei denen bewirken. Ist im Ausland natürlich schwieriger, klar, da ist es dann häufig doch nur der Copyright-Strike in der Hoffnung, dass dann der Account irgendwann mal zugemacht wird und nicht wieder neu aufploppt. Aber spätestens in Deutschland hast du dann die Möglichkeit loszulegen. Und wie gesagt, es wird meistens eingestellt. Ja, manchmal erlebe ich es auch, dass tatsächlich was passiert strafrechtlich. Und vielleicht will man ja auch nicht jedem immer was Böses oder so, aber es wäre halt eine zusätzliche Möglichkeit, auch Druck aufzubauen, dass die Leute das ernst nehmen, ne, und reagieren. Ja.
Und ich glaube, das ist halt eben die Geschichte, ne, dass halt solche Sachen halt ernst genommen werden, weil der Tenor auch unter dem Video, was ich gepostet habe, war nach dem Motto so, ja, stell dich mal nicht so an, so, ne, natürlich alles von Leuten, die selber nicht kreativ halt arbeiten, aber ich meine, ich verstehe das, die Leute haben halt die Empathie nicht, weil die können nicht von Tapete bis Wand denken, die sehen halt nur ihren eigenen Tellerrand und nicht darüber hinaus und dann darf man das halt auch nicht erwarten. Eine Sache
wollte ich aber gerne die Leute, die dann mit der Rechtsschutzversicherung winken, weil sie irgendwie für 20 Euro was in China bestellt haben und das nicht ankommt oder nicht so, wie sie haben wollten. Ne? Die dann
ganz
was kann ich tun? Wir müssen sofort einzwängige Verfügung bahnen. Naja, sorry, das war ein bisschen populistisch.
Nee, aber da gibt's, wir kennen alle ganz genau diesen Typus vom Mensch. Eine Sache, wir sind eigentlich schon durch, aber ich würde gerne noch ein Thema ansprechen und zwar, weil es mir auf der Seele brennt. Ihr wart ja bei der Gerichtsverhandlung, du warst mit Heiko, meine ich, da.
Ja, richtig, genau.
Heiko Gantenberg zum Thema, ist Tätowieren nun jetzt Kunst und dürfen wir in die Künstlersozialkasse oder nicht? Willst du noch mal kurz was darüber erzählen?
Genau, gutes Thema, mega interessant, also jedenfalls für mich und ich denke auch für euch. Es gab ja schon mal eine Entscheidung vom Bundessozialgericht für Tattoo-Artists, die ja immer ein Problem haben, in die Künstlersozialversicherung reinzukommen. Ich will jetzt nicht mega weit ausholen. Künstlersozialversicherung können wir gerne ein anderes Thema draus machen. Mal im
hatten ja Olaf auch schon da, den Pressesprecher genau. vom Tätowierkunst e.V. hat das gerne
eine gute Möglichkeit, sich sozial abzusichern, gerade bei saisonal schwankenden Einkünften, also dass ihr immer gleiche Leistung aus der Krankenversicherung habt und Sozialversicherung abgedeckt ist und so. Auf jeden Fall, wenn Tattoo-Artists da rein wollen, werden sie immer abgelehnt. Immer. Ich kenne niemanden, der auf Anhieb mit dem Antrag reingekommen wäre. Und dann ist die Frage, ja, klage ich jetzt oder nicht? Einige haben sich dazu entschlossen zu klagen und haben eben gesagt, nee, ich will da aber rein. Und das beeindruckt die Künstlersozialversicherung nicht so sehr. Die ziehen nämlich immer dieses alte Urteil von 2007 vom Bundessozialgericht aus der Tasche und sagen, nö, da steht ja drin, dass Tätowieren vornehmlich Handwerk ist, weil das wird ja mit Maschinen gemacht und auch wenn vielleicht der Entwurf künstlerisch entstanden sei, dann wird das ja doch irgendwie handwerklich umgesetzt und das überwiegt sozusagen. Mhm. Und deswegen, vielleicht ist das irgendwie Kunsthandwerk, aber jedenfalls nicht so künstlerisch, dass das in die Künstlersozialversicherung rein dürfe. Ja, und ein paar Leute, so wie Heiko zum Beispiel, haben sich da einfach mehr oder weniger reingetrotzt oder einen Vergleich geschlossen, weil die irgendwann genervt waren. Aber bis vor kurzem waren echt nur eine Handvoll von Tattoo-Artists überhaupt in der Künstlersozialversicherung, während die gleichzeitig irgendwelche, was war das, Trauerredner oder sowas oder Webdesigner aufgenommen haben.
Ja, auch Covermusiker, wo ich mir denke, also das ist doch wirklich nur Handwerk.
Ja, Nachspielen vom Blatt, ne?
Ja, genau.
Und dann mit dieser Begründung, das sei nicht künstlerisch, weil da handwerkliche Tätigkeiten ausgeübt werden. Ja, was ist mit Bildhauern? Was ist mit Malern? Welche Künstler verwenden denn keine handwerklichen Tätigkeiten? Also Musiker arbeiten ja auch mit ihren Händen oder mit ihrer Stimme oder was auch immer, mit Hilfsmitteln und mit Werkzeugen und so. Also das ist für mich kein Argument. Auf jeden Fall das nur so als Vorinformation. Und jetzt hatten wir wieder einen Fall, der endlich mal bis zum Bundessozialgericht hochgekommen ist, weil die Künstlersozialkasse zweimal verloren hatte. War ein Fall aus Hamburg. Also ich habe den nicht vertreten. Ich wusste auch gar nichts von dem Fall, bis er beim
Bundessozialgericht war. Also das ist schon die dritte Instanz sozusagen.
Ja, ja, genau. Also man startet beim Sozialgericht und dann kommt man zum Landessozialgericht. Und wenn es dann immer noch nicht endgültig entschieden ist, wenn es immer noch weitergehen soll, dann geht es zum Bundessozialgericht. Das ist in Kassel. Und so eben auch dieser Fall. Und sie sagte, ich bin Künstlerin, weil ich künstlerisch tätig bin, auch in verschiedenen Bereichen. Also sie hat, glaube ich, auch noch so Puppen oder Marionetten gebastelt und war auch als Illustratorin tätig und so. Aber die Künstlersozialkasse hat trotzdem gesagt, nö, reicht uns nicht aus, weil da gibt's ja dieses Urteil und Tätowieren ist ja Handwerk. So, das machen die immer so. Also ich, wenn ich Leute begleite bei der KSK, da kommt quasi immer der gleiche Brief zurück. Da werden nur die Namen ausgetauscht sozusagen.
Ja, ja, klar.
Und so ging das eben durch die Instanzen. Und obwohl sie zweimal verloren hatten, sind sie dann noch in die Revision gegangen und dann ging es eben zum Bundessozialgericht.
Boah, das nervt mich. Anstatt dann einfach zu sagen, Freunde, mach doch jetzt einfach mal, hört doch mal auf.
Ja, oder einen stillschweigenden Vergleich oder sowas. Das haben sie in anderen Fällen ja auch gemacht. Aber es sollte jetzt eben quasi ausgeritten werden. Und da haben sie sich vielleicht ein kleines Ei ins Nest gelegt. Gut für Tattoo-Artists meiner Meinung nach. Es war jetzt nicht die große Revolution, die erhofft wurde. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, Tattoos sind Kunst. Also sicherlich nicht alle. Nicht der Stern und der Delfin und die Rose am Knöchel oder sowas. Aber sie können Kunst sein.
Ja.
Das ist letztlich, wie ich vorhin schon sagte, auch eine Form der Illustration, nur eben auf einem anderen Trägermedium. Und dass da handwerkliche Fähigkeiten genutzt werden, ja, in anderen Kunstformen doch auch. Also sie haben gesagt, nö, es ist immer noch so, dass das Handwerkliche im Vordergrund steht. Also insofern nichts Neues, mehr so ein auf der Stelle treten. Aber sie haben eine neue Ausnahme geschaffen. Wenn nämlich der Entwurf künstlerisch ist und die Umsetzung als Tattoo, als Unikat davon nicht zu trennen ist, dass es eine Art Gesamtkunstwerk ist und du künstlerisch ausgebildet bist oder Anerkennung aus Kunstkreisen hast, was auch immer das bedeuten soll, dann kann es sein, dass du unter diese Ausnahme fällst. Ja, also wenn du künstlerisch tätig bist und deine Kunst auch auf Haut fortsetzt. Sie war sogar hauptberuflich als Tätowiererin tätig oder hat ihre Haupteinnahmen damit erzielt. Häufig war es vorher so, dass Leute halt Illustratorinnen waren und auch tätowiert haben. Die sind dann halt auch leichter durchgekommen. Da gab es Urteile aus Hamburg, Urteile aus dem Saarland, die sogar gesagt haben, Freunde, da hat ein Generationswechsel stattgefunden. Das sind Leute mit Hochschulausbildung, die haben einen ganz anderen künstlerischen Ansatz und Das wollte das Bundessozialgericht aber leider noch nicht so bestätigen. Aber sie haben eben gesagt, wenn du...
Die haben gesagt, für uns seid ihr trotzdem alles Assis.
Ja, genau. Bis auf eben Einzelfall. Und das heißt natürlich, dass du umgekehrt dann als Künstlersozialkasse wieder sagen kannst, ja, das war ja ein Einzelfall, bei dir ist es ja anders. Also, ich weiß nicht. Leider gibt es den kompletten Wortlaut vom Urteil noch nicht. Wir haben bisher nur so das, was die in der mündlichen Verhandlung gesagt haben.
Ja.
Da hatte ich auch schon mal so ein bisschen was auf Insta dazu erzählt.
Genau.
Jetzt eben ein bisschen Zusammenfassung von dem offiziellen Terminbericht vom Gericht hier. Sobald es das komplette Urteil geben wird, werde ich natürlich auch nochmal drüber berichten auf tattoorecht.de. Aber bislang müssen wir sagen, wenn du wirklich eher so von der Wand tätowierst, dann wird's schwierig. Wenn du aber vielleicht auch noch andere Sachen machst, wenn du Bilder ausstellst oder sonst was machst, dann wird's eher einfacher jetzt.
Ja, ich frage mich trotzdem, laut dem, was ich so gelesen habe, ist ja das Problem immer gerade diese Referenzurteilsfällung, die dann in dem Fall ja auch nicht passiert ist, dass du halt praktisch sagen kannst, dieses Gerichtsurteil von 2007 wird irgendwie vernünftig eingeordnet. Ich hatte mal die Idee, ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen, was wäre denn eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Künstler, ja, und du zahlst hauptsächlich deine Tätowierung für die Kunst. Also sagen wir, Tagestermin kostet bei mir 750 Euro. Lars kommt an, sagt hier, Sepp, ich hätte gerne einen Schriftzug von dir. Sag ich, Lars, Mensch, perfekt, ne, machen wir so. Der Entwurf kostet dich 600 Euro und das Tattoo pauschal 150. Mhm. Weil ist ja auch eine Sache, der Tattoo 19% Mehrwertsteuer, Kunst 7% Mehrwertsteuer.
Genau.
Wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit.
Disclaimer vorab, ich bin kein Steuerrechtler, ja, und habe auch meine Steuerberaterin, um mir dabei zu helfen. aber in der Tat ist ein Ansatz, den ich auch immer mal wieder höre von Kolleginnen und Kollegen von dir. Mensch, ich lizenziere einfach die Rechte.
Genau.
An der Vorlage, ja, die mache ich künstlerisch und dann lizenziere ich Rechte. Und wenn man Rechte lizenziert, dann gilt ja 7%. So.
Ja.
Das Problem ist, dass Finanzämter unterschiedlich entscheiden können. Die haben zwar so, ja, Rundschreiben, sind aber nicht zwingend daran gebunden. Und ich muss es erleben, dass auch so bei der Einschätzung, ob man jetzt freiberuflich oder gewerblich tätig ist, im Grunde jedes Finanzamt da was anderes entscheiden kann. Man kann versuchen, das dann irgendwie vor Gericht klären zu lassen. Das kann aber auch eine Weile dauern. Und ich habe mir auch schon von manchen Tattoo-Artists sagen lassen, dass ihre Steuerberater da irgendwie Stress gemacht hätten, dass das unter Umständen auch in die steuerstrafrechtliche Schiene gehen könnte. Deswegen muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, was ich hier sage. Außerdem habe ich auch noch im Hinterkopf ein weiteres Gerichtsurteil vom Bundesfinanzhof. Da hatte das auch schon mal ein Kollege von dir probiert. Ich glaube, das ist sogar noch länger her. 1997 war das. Und da hat der Bundesfinanzhof damals gesagt, wenn man tätowiert, dann sei ja diese Leistungserbringung, also das Einbringen der Pigmente in die Haut, das sei ja die vordergründige Leistung. Und selbst wenn die Vorlage dafür künstlerisch erstellt sei, ähnlich wie das Bundessozialgericht sagte, dass das Handwerkliche hier die Haupttätigkeit und das infiziere quasi das Künstlerische und dadurch sei beides dann handwerklich gewerblich und deswegen müsse immer 19% gelten und jetzt halte ich fest, an dieser Tätowierung würden der tätowierten Person ja keine Rechte übertragen und da fasst du dich als Urheberrechtler an den Kopf. Weil ich habe ja vorhin, kurz zurückspulen, erzählt, es gibt verschiedene Rechte, Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und so. Das würde bedeuten, wenn man diese Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof mal nimmt, würde bedeuten, dass die tätowierte Person nichts mit ihrem Tattoo machen darf, es also nicht öffentlich zeigen dürfte, sich nicht damit fotografieren, Fotos davon ins Internet stellen dürfte und so. Das kann nicht sein. Ja, kurze Zusammenfassung, das kann nicht sein. Und wie gesagt, diese Rechtsprechung ist ja nun auch schon einiges alt. Was diese 7% oder 19% Sache angeht, da würde ich jetzt mal beruflich bedingt zur Vorsicht raten. Das kann das Finanzamt anerkennen oder auch nicht. Und wenn es das nicht macht, dann drohen euch unter Umständen jahrelange Rückzahlungen oder sowas.
Genau.
Also deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Sorry.
Immer wenn man denen was wegnehmen will in irgendeiner Form. ich meine, wir alle wissen ja, wenn ich jetzt ankomme und habe auf einmal eine zweite Firma gegründet, ich bin Firmeninhaber, es ist ein Einzelunternehmen. Weißt du auch so, wenn du jetzt eine GmbH gründest, die das macht und alles ein bisschen mehr Gewicht hat, sage ich mal, ne, dann mag das vielleicht was anderes sein. Ich habe das, bin das mit meinem Steuerberater durchgegangen, habe mich aber dagegen entschieden, einfach aus dem Grund, auch da, ich will meine Ruhe haben. Ich habe keinen Bock, dann da jetzt wegen den paar Prozent, ich meine, das macht dann am Ende schon was aus, ob man das halt dann macht oder nicht, aber wir wissen auch ganz genau, wenn man sich halt da hinstellt, so nach dem Motto, ah, Freunde, hier, ich habe das System gedribbelt, ich bin aber viel schlauer als ihr, finden die nicht so gut. Ja. Das heißt, die haben also, sich danach spätestens auf den Kieker.
Was vielleicht helfen könnte, ist, wenn man zum Beispiel als Künstlerin, Künstler anerkannt ist, weil man schon in die KSK reingekommen ist oder wenn man als Freiberufler tätig ist und das auch vom Finanzamt schon anerkannt ist, dann, denke ich, dürfte es leichter fallen.
Genau, und das ist ja auch eine Geschichte, die hatten wir auch mit Olaf Lobe im Podcast. Das heißt, alle, die jetzt Fragezeichen in den Augen haben, die Folge bitte nochmal hören, weil da ist super viel drin, auch eben, wie funktioniert das mit dieser Freiberuflichkeit.
Genau.
Auch da wieder so eine Sache. Es ist super wichtig. Ich finde das richtig cool, dass wir so viele Leute haben, die sich so aktivistisch dafür einsetzen. Aber es ist auch eine Herzensaufgabe. Das bedeutet, euch wird da nicht irgendwie die Tür aufgemacht und dann gesagt, ach Mensch, hier, ne, auf dich haben wir auch noch gewartet, sondern da muss man kämpfen.
Ja, weil das genau. Denkt dran, dass lokal jedes Finanzamt erstmal anders entscheiden kann.
Ja.
Und nur weil es irgendwie Finanzamt und Obertupfing so gemacht hat, heißt es nicht, dass Finanzamt Flensburg das genauso machen kann. Also nee, das kann sein, dass die euch, keine Ahnung, auf dem Kicker haben oder sonst was. Es hilft, wenn eben zum Beispiel Freiberuflichkeit schon anerkannt ist und so. Dabei kann man eben helfen. Ich habe das für einige Tattoo-Artists im Moment, dass ich entweder beim Finanzgericht oder hier mit der Künstlersozialkasse da irgendwie Beef habe, mehr oder weniger, aber da braucht man einen langen Atem.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, krass. War super interessant auf jeden Fall. Wir sind tatsächlich, wie gesagt, schon am Ende. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank, dass du uns da an deiner Expertise hast teilhaben lassen.
Sehr gerne. Ich kann gar nicht nachvollziehen, dass die Zeit so schnell vergangen ist.
Krass, ne? Ja.
Und hey, es ist irgendwie so vorbei.
Ja, manchmal mag ich das. Also viele Leute beschweren sich und sagen, Mensch, warum machst du denn nur eine Stunde oder so, ne? Aber das ist ja auch so, ne? Ich habe gehört, man soll die Leute lieber zu hungrig als zu satt nach Hause gehen lassen und so. Man taucht ja auch sowieso. Ich meine, in einer Stunde kriegt man ja nicht alles abgewickelt. Da können wir einmal so ein bisschen persönlichen Bezug schaffen, Leute kennenlernen und den Rest, Freunde, müsst ihr euch dann selber ergoogeln.
Ja, aber ich lade auch gerne Leute ein, mir Fragen zu stellen. Ja, da läuft nicht immer sofort die Uhr, da klingelt nicht gleich die Kasse. Ich sag vorher Bescheid, bevor es was kostet.
Genau.
Ihr wisst jetzt, wo ich bei Instagram zu finden bin, oder
sag's
ihr
gerne noch mal.
Macht das über den Podcast. Also ich heiße @Fachanwalt, kleingeschrieben, auf Instagram. Natürlich, wenn es irgendwie ins Konkrete geht, dann würde ich vorschlagen, einmal mal auszuweichen auf E-Mail oder sonst was, weil, naja, das mit der Datensicherheit, da ist ja so ein bisschen problematisch, aber einfach allgemeine urheberrechtliche Fragen oder so, gar kein Problem, immer her damit. Oder wir sammeln das irgendwo, oder ihr wendet euch an tattoorecht.de oder sowas. Da kann ich auch gerne antworten. Und ja, ich freue mich auf herausfordernde Fragen.
Ja, cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Wir werden uns bestimmt nochmal hören, wenn es irgendwie was nochmal gibt, was wir hier nochmal thematisieren im Podcast.
Sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht habe ich auch noch was zu diesem hoffentlich dann bald schriftlich vorliegenden Urteil vom Bundessozialgericht.
Sehr gerne. Auch sehr gerne Nachträge oder so. Sowas haben wir immer sehr gerne. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was rausgezogen. Denkt dran, immer kommentieren. Das ist immer super. Da freuen wir uns drüber. Bewertet uns bitte auch gerne in den Podcast-Plattformen. Das hilft uns auch ungemein weiter, dass wir das hier kostenlos für euch durchziehen können. Und genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.